Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan, das besonders verstehe ich nicht, aber ich bin gespannt, was du vorhast.
Ich bin wahnsinnig gespannt und ich glaube, so gespannt war ich selten vor einer Aufnahme, jetzt mit dir über eines meiner absoluten Lieblingsalben zu sprechen. Das kann ich wohl so sagen. Ein Album, das mich seit frühesten Teenager-Tagen begleitet, dass ich so viel gehört habe wie wahrscheinlich wenig andere Alben. Ich rede von Californication, dem Album der Red Hot Chili Peppers aus dem Jahr 1999. Ich war 1999 6 Jahre alt und habe Californication noch nicht mitgemacht. Das habe ich dann erst ein paar Jahre später nachgeholt. Aber Mike, du warst ja 1999 so Anfang 20, ne? Wie hast du das so wahrgenommen? Die Chili Peppers waren an dem Punkt ja noch nicht die größte Rockband oder die große Rockband, die sie durchaus ja seitdem sind. Also sie waren Anfang der 90er Jahre mit Blood Sugar Sex Magik sehr erfolgreich und das war ein großes Album, aber dann waren ja die weiteren 90er Jahre eine ziemlich unebene Periode für die Band. Es gab Mitte der 90er Jahre das Album One Hot Minute, das nicht so gut aufgenommen wurde. Der Gitarrist John Frusciante, der Anfang der 90er Jahre ja in der Band war und sie ganz entscheidend geprägt hatte, der ist dann ja auch Anfang der 90er Jahre noch wieder ausgestiegen und also es war eine sehr chaotische Zeit, die 90er Jahre, und als sie dann 1999 mit Californication zurückkehrten, war es eben genau das, eine Rückkehr. Wie hast du das wahrgenommen, Mike, als das Album rauskam?
Naja, also ich habe es natürlich wahrgenommen, aber es ist nicht so, dass ich die Karriere der Red Hot Chili Peppers groß verfolgt hätte, weil nämlich meine erste Konfrontation mit der Band war wahrscheinlich, als ich so 15, 16 war, nämlich 1991, 92 tatsächlich mit, ich glaube, dem Video zu Give It Away. Und das fand ich als 15-Jähriger, der sich gerade erfolgreich dem Sportunterricht entzogen hatte, etwas einschüchternd, diese nackten, in Silber getunkten Männerkörper. Das hat mich nicht angesprochen und das hat dazu geführt, dass ich diese Band mehr oder weniger vermieden habe. Und das war dann 1999 nicht mehr so richtig möglich, weil es dann doch eine sehr große Band wurde. Aber was ich zu der Zeit gehört habe, war eben I See a Darkness von Bonnie Prince Billy oder so Zeug. Oder 69 Love Songs von Magnetic Fields. Also es hatte nichts damit zu tun tatsächlich. Also wenn es überhaupt so was wie eine Rock-Annäherung gab, dann waren das Sleater-Kinney irgendwie mit The Hot Rock zu der Zeit. Ansonsten war das absolut nicht meine Szene. Ich habe das wahrgenommen. Aber für mich war das dann eine Band, die ich habe die Platte oft hören müssen, natürlich auch. Ich habe damals studiert und alle Leute hatten diese Platte. Das war sowieso die Zeit, wo es immer so Platten gab, die jeder hatte. Also das war ja noch vor Streaming etc. Und dann gab es eben so, jeder hatte die CD irgendwie da rumliegen. Ich glaube, ich war einer der wenigen Leute, oder unsere WG war eine der wenigen WGs, in der diese CD nicht rumlag damals. Aber ja, und es war natürlich schon erstaunlich, wie das... Ich habe jetzt gar nicht den Unterschied auch so groß gemerkt. Also dadurch, dass ich One Hot Minute gar nicht mitbekommen hatte als Dings, und aber Under the Bridge kannte und Give It Away, habe ich gedacht, naja, das ist ästhetisch ja jetzt nicht so weit davon entfernt. Es gibt wieder Balladen, es gibt wieder diesen Funk. Also für mich war das natürlich irgendwie ein Anschluss oder vielleicht auch eine Rückkehr dann. Aber die 90er Jahre waren ja eh das Jahrzehnt des Rückkehrens, ne? Also auch für alte Musiker, man denke an Johnny Cash, man denke an Bob Dylan. Und eine Band, die dann quasi das Comeback im gleichen Jahrzehnt macht, in dem sie überhaupt erst so richtig auf der Bildfläche erschienen war, das ist natürlich so die Radikalisierung von Comeback. Ne? 91 erscheint man mit dem großen Durchbruchsalbum und 99 kommt schon das Comeback. Also das ist schon natürlich sehr gedrängt, aber vielleicht auch irgendwie symptomatisch für die 90er Jahre.
Das Comeback oder die Wiedergeburt hat bei den Chili Peppers ja auch etwas ganz Existenzielles, weil viele der Bandmitglieder ja mit ganz schweren Drogenproblemen zu kämpfen hatte über viele Jahre und Jahrzehnte sogar. Also 1999 gab es die Band schon 16 Jahre. Die haben sich 1983 gegründet in L.A. natürlich. Die Chili Peppers ja eine der der Quintessential LA-Bands, stolze LA-Band natürlich auch. Kalifornien spielt häufig eine Rolle in den Songs. Anthony Kiedis, der Sänger, und Flea, der Bassist, haben sich ursprünglich an der Fairfax High School in West Hollywood kennengelernt, die ich mir natürlich auch angeschaut habe, als ich dort war, auch als ich vor einigen Jahren da war, um für mein Buch zu recherchieren, bin ich auch nochmal zur Fairfax High School und bin da über die Sportplätze und den Schulhof und so spaziert. Und sie begann Anfang der 80er Jahre wirklich als Funk-Rap-Gruppe. Da gab es noch nicht dieses melodische Element, die warmen Akkorde, die Harmonien, die dann erst Ende der 80er Jahre hinzukamen und da auch noch sehr punktuell mit eben John Frusciante, dem Gitarristen. Also der Gründungsgitarrist hieß Hillel Slovak. Der war sehr von George Clinton inspiriert, der war ein Funk-Gitarrist, der ist dann 1988 gestorben an einer Heroin-Überdosis. Und der Gitarrist, der auf ihn folgte, war dann der an dem Punkt blutjunge John Frusciante, der, glaube ich, 18 Jahre alt war, als er zur Band hinzugestoßen ist. Die haben zuerst das Album Mother's Milk gemacht, Ende der 80er, und dann eben 1991 Blood Sugar Sex Magik den großen Durchbruch mit Under the Bridge und Give It Away. Frusciante ist dann ausgestiegen, der hatte seine eigenen Heroinprobleme zu der Zeit, hat sich die 90er Jahre ja dem Junkie-Leben verschrieben, wie man es ausdrücken möchte. Also es war nicht davon auszugehen, dass er wieder zurückkehren würde zur Band, geschweige denn, dass er zu einem gesunden, stabilen Leben zurückkehren würde. Also es gibt Interviewaufnahmen Mitte der 90er Jahre mit Frusciante, die wirklich erschreckend sind, wie schlecht es ihm da geht. Deswegen ist Californication auch ein Album nicht nur des Comebacks in einer irgendwie musikalischen oder in einer, sag ich mal, Musikindustrie irgendwie, in einem Musikindustrie-Kontext, sondern es ist ein Comeback ins Leben. Es ist ein Album der Wiedergeburt, des Wieder-ins-Leben-Tretens nach einer Periode der Selbstzerstörung. Es ist ein Album darüber, sich dem Leben hinzugeben und zwar dem Leben der Liebe, der Energie, der Freundschaft, der Musik und eben nicht des Rückzugs in die private Drogenhölle. Das alles ist Californication und darüber wollen wir jetzt sprechen und wir wollen die Songs ranken natürlich. Also so werden wir jetzt uns dieses Album erschließen, dass wir alle 15 Songs von Californication in ein definitives Ranking bringen. Ich kenne nicht Mikes Ranking, er kennt meins nicht. Also wir haben unabhängig voneinander die 15 Stücke in eine Reihenfolge gebracht und das stellen wir uns jetzt gegenseitig vor, müssen uns dann aber auf ein gemeinsames Ranking einigen. Und bevor wir da einsteigen, lesen wir einmal vor, um welche 15 Lieder es sich handelt, die wir jetzt in ein Ranking bringen wollen. Californication, das Album, beginnt mit Around the World.
Es folgt Parallel Universe.
Scar Tissue.
Other Side.
Get on Top.
Californication.
Easily.
Porcelain.
Emmett Remus.
I Like Dirt.
This Velvet Glove.
Savior.
Purple Stain.
Right on Time.
Und das letzte Lied, Road Trippin'. Und nun bin ich wahnsinnig gespannt, Mike. Was ist bei dir auf Platz 15 das für dich schwächste Lied von Californication?
Ja, es gab viele Anwärter. Kleiner Scherz. Platz 15 ist für mich ein Lied, das gut in die Jahreszeit passt, wenn man die Jahreszeit rückwärts liest. Es heißt nämlich Emmett Remus und ist ein Song, in dem es, soviel ich weiß, um die Beziehung, Affäre, wie auch immer, zwischen Anthony Kiedis und Sporty Spice geht, also Mel C. Natürlich muss es Sporty Spice sein, ne? Also das hätte ich nach dem Give It Away Video schon sagen können, dass das irgendwann mal jemand sein soll, der Sporty heißt, mit dem Anthony Kiedis zusammenkommt. Und da gibt es so tiefgründige Zeilen wie What could be wetter than an English girl, American man? Also man muss tatsächlich sagen, lyrisch ist dieses Lied eine absolute Vollkatastrophe. Und wie immer rettet es eigentlich nur das gute Bassriff von Flea, das zu Anfang doch den Song eigentlich so erscheinen lässt, als würde man ihm gerne folgen wollen. Das stellt sich dann aber als ein Irrweg heraus.
Mike, mein Platz 15 ist ebenfalls Emmett Rammes.
Ha, als wäre ich ein Experte.
Es wär funny, wenn wir jetzt das identische Ranking hätten. Ich stimme dir zu. Ich bin kein, also ich meine, natürlich finde ich alle Lieder toll von diesem Album. Ich mag auch Emmett Rammes, aber ich mag Emmett Rammes am wenigsten von all diesen Liedern und will auch den Text nicht verteidigen. Also ich meine, ne, so das wirst du jetzt von mir nicht hören. Es ist bei mir aber auch musikalisch eines der weniger starken Lieder. Also es ist ja ein Lied, das sehr vom Feedback geprägt ist, ne? Also ja, man hat diese schöne Bassline von Flea, man hat aber ja auch die Feedback-Gitarre von John Frusciante, die in der Strophe, ne, so sehr, sehr, also penetrant gehalten wird. Der Drumbeat ist super, aber es ist halt eben diese sehr hohe, die sehr hohen Frequenzen, die dieses Lied hier prägen, wie auch das Album prägen. Aber hier in diesem Lied ist es schon sehr, sehr heftig. Und der Refrain ist dann ja so ein sehr, ja, also rockig, aggressiver, mit so verzerrter E-Gitarre nach vorne gehender, was aber auch eine, würde ich sagen, eher unproduktive Schere zum Text ist, weil der Text ja eigentlich eine Sommerromanze, ne, in London beschreibt, aber wenn dann so aggressiv, also London in the Summertime, wird ja auf eine sehr irgendwie bedrohliche Weise gesungen, das ist durchaus irgendwie irritierend, deswegen, ja, für mich auch Emmett Rammes das Lied, auf das ich am ehesten verzichten könnte. Dann lass uns doch direkt weitermachen, Mike. Was ist denn dein Platz 14?
Mein Platz 14 wirkt eher wie so ein konzeptionelles Zwischenspiel oder so. Also irgendetwas, das da ist, so, weil es irgendwie so eine Reminiszenz ist an früher oder so, aber jetzt nicht unbedingt dem Album noch irgendwas hinzufügt. Das ist das Stück Ride on Time. Kurz vor Ende des Albums und man denkt so, da sind noch mal die alten Peppers irgendwie von so den früheren Platten. Aber es ist nichts, wo man jetzt denkt, ah, das braucht es wirklich noch für das Album, nachdem sie uns ja schon so viel erzählt haben. Also wir sind ja wirklich fast am Ende des Albums. Das ist vielleicht konzeptionell wichtig für den Song, der dann danach folgt, weil es da, aber das, da kommen wir dann später zu, wo es dann nochmal um die Freundschaft und die Bande zwischen den Musikern geht. Aber ich finde, als Song an sich oder als Track an sich ist es auch verzichtbar.
Mike, ich habe auch auf Platz 14 Ride on Time. Na. Du hast alles gesagt im Grunde, ne? Ein sehr hektischer, schneller Funk-Rock-Song, der ja auch so, also so sofort in medias res beginnt, ne? Man ist ja sofort mittendrin, ganz atemlos und dann in der Hook, und das mag ich auch sehr, wandelt sich das Stück dann ja zu so einem Disco-Beat im Grunde, ne? Also, dass man dann so eine durchgehende Bassdrum hat und 16. Bassfigur von Flea. Sehr schöner Gesang von John Frusciante, der ja so eine sehr liebliche Melodie hier singt und während es in der Strophe ja noch so ein sehr hektisch gerapptes Stück von Anthony war. Also es gibt da schon so einen schönen Kontrast und so eine schöne Dynamik. Aber ich würde dir absolut zustimmen, es ist eher wie so ein Zwischendurch-Snack oder fast so ein bisschen so ein skizzenhaftes Stück. Läuft ja auch nur gut anderthalb Minuten. Und da fehlt etwas, was den Song über so ein Zwischenstück irgendwie hinausbringt. Es ist sehr bewusst platziert auf dem Album, wie du es schon gesagt hast, Track 14 von 15, also nicht nur bei uns Platz 14, sondern auch auf der Tracklist Platz 14, bevor dann Roadtrippin' kommt, ne, das akustische Schlussstück. Aber ja, auch bei mir Ride on Time Platz 14. Mike, was ist denn bei dir auf Platz 13?
Ja, auf Platz 13 ist ein Song, der ähnlich musikalisch vielleicht verzichtbar ist wie Ride on Time, jedenfalls für mich. Ein Song, der auch eher fast eine Jam-Session ist, der eigentlich von Fleas Bass mehr oder weniger komplett getragen wird. Inhaltlich bleibt irgendwie kaum relativ irgendwas hängen, aber es ist so die alte Funk-Seite. I Like Dirt heißt der Song.
Oh, Okay, da sind wir uns jetzt nicht mehr einig.
Aha. Ein Song, der eher vom Zusammenspiel der Band lebt für mich und weniger vom Songwriting. Aber ich finde, da gibt es dann noch andere Stücke, die das irgendwie noch besser verbinden als der Song.
Genau, es ist das Zusammenspiel, was man hier auf diesem Song vielleicht so so funky hört und so wunderbar miteinander verwoben wie nirgendwo sonst auf dem Album oder zumindest in dieser Geschwindigkeit. Also es ist ein Stück, das ich deswegen schon wirklich sehr, sehr gerne mag. Also wie hier Gitarre und Bass miteinander spielen, das ist großartig. Also wie John auch immer auf dem gleichen funky Akkord bleibt und den so sehr perkussiv und sehr rhythmisch spielt, ne, und Flea dann halt mit seiner ganzen Melodiefreude da so ganz virtuos herumspielt. Das ist ja auf dem Album sowieso so häufig der Fall, ne, dass John auf einem Akkord bleibt oder auf wenigen Akkorden bleibt, dass er eher für Rhythmus sorgt oder für Textur sorgt. Also es ist nicht immer so, aber es ist bei einigen Songs so. Und Flea dann wirklich so, dass das melodische Zentrum eines Songs ist. Also wirklich der Bass, das Instrument, das viele dieser Songs prägt und nach vorne drängt und auch melodisch bestimmt. Ich finde, dass Chad Smith, der Drummer, auf diesem Song fantastisch ist. Ich meine, er ist auf dem ganzen Album natürlich fantastisch, aber auch hier hat er so großartige Akzente, die er setzt. Und das ist so ein filigraner, funky, dynamischer Sound, den er da reinbringt. Also diese drei Musiker, Chad, Flea und John, Schlagzeug, Bass, Gitarre, die hier wirklich eine, also quasi telepathische Einheit bilden, als würden sie ein Gehirn teilen oder ein Bewusstsein. Das ist wirklich ganz großartig. Anthony ist hier, ne, im Rap-Modus. Es ist auch durchaus, wie nicht unüblich für ihn, ein sexueller Song, ne? Give Good Tongue lässt er uns wissen, dass er Schmutziges mag, I Like Dirt. Also ist passt sicher zu dieser Komposition, aber der Text ist jetzt nicht das, was diesen Song auszeichnet. Aber ja, also ich bin musikalisch großer Freund von diesem Song. Es gibt trotzdem einige Stücke, die ich lieber mag. Deswegen ist I Like Dirt bei mir auf Platz 10.
Was ist denn dann deine 13?
Meine 13 ist ein Song, der, und ich dachte zuerst, du willst vielleicht auf den zu sprechen kommen, weil der auch sehr funky ist, weil der auch sehr rockig ist. Meine 13 ist Get On Top. Ein Song, der ja von einem sehr perkussiv gespielten Gitarrenriff dominiert wird, wo John durch ein Wah-Wah-Pedal noch spielt. Also das ist eine sehr mitreißende Gitarrenfigur, die hier im Zentrum steht und die auch immer wiederholt wird. Auch hier gibt es tolles Zusammenspiel zwischen Gitarre und Bass und Schlagzeug. Ähnlich wie bei I Like Dirt vielleicht, die beiden Songs sind schon irgendwie ähnlich, dass es sehr, also auch in den Akzenten und in den Pausen, die sehr bewusst gesetzt werden, das ist alles toll. Ich bin hier nicht der größte Fan von Kiedis, also der hier sehr viel ruft, sehr penetrant in den Strophen vor allem ist, auch sehr prahlerisch, ne, also mit seiner Potenz gibt er an. Ein sehr Hip-Hop-lastiger Song, auch was die Vocals angeht. Es liegt aber auch am Mixing, dass ich hier nicht der größte Fan bin. Das ist ja auch kennzeichnend für das ganze Album, dass es so übersteuert ist, ne? Dass so viele Signale schon im roten Bereich sind, also dass die Aussteuerung eigentlich sehr unorthodox ist, ne? So wie das hier alles übersteuert ist. Was ich eigentlich sehr mag und was diesem Album auch so einen ganz einzigartigen Sound gibt, ne, dass er in den Höhen also sehr, sehr hart ist oder sehr, sehr prägnant ist, dass man auch diesen sehr trockenen, punchy Sound hat, das finde ich alles cool eigentlich. Aber hier ist der Gesang für mich dann doch zu sehr im roten Bereich, was den Sound angeht. Und wie gesagt, bin ich auch nicht der größte Fan von dem Text oder der Intensität, mit der vorgetragen wird. Sehr schön finde ich hingegen den mittleren Part, den Break, also den instrumentalen Break, wo John eine sehr, also unerwartete Entscheidung eigentlich trifft, weil er dann in so einen ganz anderen Modus geht und eine sehr ja fast wehmütige, melancholische Solo-Gitarre spielt, wo er dann so die Akkorde ausspielt und ausklingen lässt, also was man eigentlich gar nicht erwarten würde an diesem Punkt in einem so atemlosen Song, dass da auf einmal die Gitarre kommt, die dann so einen neuen klanglichen Raum eröffnet und so eine Weite bringt. Das mag ich alles sehr. Trotzdem für mich Get On Top nur Platz 13.
Ja, ist interessant. Also der ist bei mir auf der 11, Get On Top. Aber da,
ah ja.
Von daher ist das jetzt nicht so weit auseinander. Aber was ich an dem tatsächlich lieber mag als an I Like Dirt, ist einerseits, dass der Anfang mich so ein bisschen an James Brown erinnert hat. Dieses Hit Me und so, das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann fand ich halt, dass dieser Song vermittelt zwischen den alten Peppers vielleicht oder diesem Funky-Ding und dem Melodischen, was diese Platte eben auch hat, was du eben in der Frusciantes Gitarre erkennst. Und das fand ich, das war beides irgendwie da drin. Und dann hat es mich auch eben einfach durch diese Übersteuerung sehr an die Zeit erinnert, weil eine Platte, die für mich in dem Jahr wichtig war, war The Soft Bulletin von den Flaming Lips, wo ja Dave Friedman produziert hat, der ja auch dazu neigte, immer direkt ein bisschen zu weit aufzudrehen und dieses Übersteuerte zu haben. Also was für mich schon sehr mit diesem 99, 2000 so ein bisschen verbunden ist. Da gibt es sehr viel, also einige Sachen in der Richtung. Zeta Kinney haben das später auch nochmal gemacht mit Friedman und so. Das fand ich irgendwie gut und interessant. Deswegen war für mich dieser Song ein bisschen höher, aber also ich würde nicht sagen, dass ich austauschbar, aber ich kann verstehen, ob man, also I Like Dirt hat vielleicht mehr Flow so, ne, als Get On Top, aber Get On Top hat für mich dadurch, dass es eben so eine Zwischenfigur ist, irgendwie was Reizvolleres.
Wir können ja die beiden Get On Top und I Like Dirt noch einmal zurückstellen und gucken, ob vielleicht unser Platz 12, ob wir uns da einig sind. Wobei ich das nicht unbedingt glaube, aber das ist ja sehr unvorhersehbar für mich, diese Runde. Deswegen, ja, erzähl doch mal, was ist bei dir auf der 12?
Bei mir auf der 12 ist ein Song, der eigentlich thematisch an I Like Dirt ein bisschen anschließt vielleicht. Hier geht es nämlich die Regelblutung und die Sauerei, die dabei entstehen kann, wenn man sich dann einander hingibt. Purple Stain heißt der Song. Ich finde textlich wieder großenteils eine Katastrophe. Aber musikalisch ist zumindest, finde ich, wie Flea und Chad Smith da zusammenspielen. Und das hat schon irgendwie, das ist schon ein großer Sturm, kann man sagen. Und Frusciante sorgt dafür so eine gewisse Spannung zwischen den beiden. Das finde ich schon ziemlich gut, aber eben textlich nicht so toll, finde ich. Und naja, also ich finde dann tatsächlich Get On Top irgendwie den besseren Song, auch wenn der noch prahlerischer ist und so. Aber Purple Stain ist bei mir auf der 12. Jetzt ist Jan ganz ruhig geworden.
Ja, das ist für mich einer der großen Songs dieses Albums.
Ja, natürlich, klar.
Ja, ich, also ein tolles, tolles Lied, finde ich. Ich muss sagen, ich finde, also ich stimme dir nicht zu, dass der textlich eine Katastrophe ist. Also wie viele Lieder würden dir denn noch einfallen, die von, also Sex mit einer gerade menstruierenden Frau handeln, die aber nicht irgendwie, also ich finde nicht, dass es irgendwie unangenehm oder prahlerisch oder so ist. Also ich finde, das ist ein, man könnte sagen, heute würde man vielleicht sagen, ein sexpositiver Song. Es ist eine quasi feministische Hymne, nicht irgendwie Menstruation irgendwie als eklig irgendwie zu abzulehnen oder zu stigmatisieren oder so. Im Gegenteil, es ist natürlich, es ist gut. Ich finde, das ist hier alles sehr mit sehr witzigen, also textlich alles sehr witzig gelöst. Also to finger paint is not a sin. Also mit den Fingern zu malen ist keine Sünde. I put my middle finger in. I'm in your house, now let me spin. Also das ist doch, das finde ich alles sehr gewitzt und sehr, also auf eine, sag ich mal, anzügliche Weise poetisch.
Also Python Power straight from Monty. Tut mir leid. Und das dann auf John Frusciante zu reimen. Ja, das war, also ich, na, also es hat mich nicht umgehauen, muss ich tatsächlich sagen, lyrisch jetzt. Aber aber das Problem ist vielleicht auch immer der Kontext. Also man kann sagen, ja, das ist doch irgendwie auf eine Art einfühlsam oder so, aber man, es sind ja, gibt ja die Songs dazwischen, also oder eigentlich den Großteil der Songs, die eben in eine andere Richtung gehen, ist immer die Frage, wer einem etwas erzählt. Und da würde ich dann sagen, dass dieser Erzähler dann in diesem Fall wahrscheinlich ein bisschen unzuverlässig ist. Aber gut, also ich bin da tatsächlich, man kann mich da nicht gewinnen für diese Lyrik.
Mhm. Ja, interessant. Also ich finde ja, also auf diesem Album sowieso, dass das Key das häufig sehr empathisch ist und dass es sehr berührende, empathische Momente gibt, also in Songs vor allem, auf die wir noch zu sprechen kommen, da werde ich dann noch mal mehr drauf eingehen. Deswegen vielleicht musikalisch noch mal über Purple Stain, also für mich eines der, also fantastischen Instrumentals, also diese tolle, so staccato-hafte Gitarrenfigur von Frusciante, die hier also in den Strophen dann immer wiederholt wird, die dann auch mit einer wirklich ganz genialen Rhythmusgruppe zusammenkommt, also der Schlagzeugsound, nicht nur der Sound, sondern auch das Spiel von Chad Smith ist hier auf Purple Stain ein absolutes Highlight, also mit welcher Intensität und welchem Groove und zu welcher Punchiness er den Beat in der Strophe spielt, das ist für mich großartig. Also das ist wirklich ein geniales Schlagzeug, dass man auch so, also den Beat, den man genauso samplen könnte und irgendwie 1000 geile Hip-Hop-Tracks daraus machen könnte. Ich mag auch, wie sich das Lied entwickelt. Also es beginnt ja, ne, mit dieser sehr trockenen, fast minimalistischen Funk-Groove-Geschichte und dann aber im weiteren Verlauf und so im letzten Drittel wird es ja so ein richtig, also abstraktes, fast körperloses, also Inferno, ne, von einem Trommelwirbel und einer irren Gitarre, also Gitarrenlärm geprägt, also fast so, ja, eine Art Jam, aber es ist halt ein Jam, wo sich eigentlich alle gemeinsam in dieses Inferno irgendwie begeben. Das finde ich auch großartig, wie organisch sich das so in diese unerwartete Richtung entwickelt. Deswegen Purple Stain bei mir auf Platz 8. Also es gibt schon einige Lieder, die ich noch mehr liebe, aber Purple Stain für mich eines der großen Lieder dieses Albums. Da kommen wir also nicht zusammen.
Ja, wollen wir dann, da haben wir deinen Platz 12 schon? Ich glaube noch nicht, oder? Den müssten wir vielleicht jetzt nochmal ins Rennen werfen und dann müssten wir gucken, wie wir weiter platzieren.
Ja, dann sage ich jetzt meinen Platz 12 und ansonsten haben wir ja vielleicht mit Get On Top und I Like Dirt gute Kandidaten für die definitive gemeinsame Liste. Mein Platz 12 und das überrascht jetzt vielleicht, weil es sich hier um eine der Singles handelt, eines der bekanntesten Lieder sicher von diesem Album. Ein Lied, mit dem ich aber im Vergleich nicht so viel anfangen kann. Obwohl könnte man sagen, hier die Funkiness der früheren Peppers mit der melodischen Harmonieliebe der späteren zusammengeführt wird, aber in meinen Ohren nicht auf eine so sehr gelungene Weise. Ich rede von Around the World. Das ist mein Platz 12. Der ja sehr, also auch das Album beginnt ja auch mit diesem Song, also Around the World ist auch der erste Track des Albums. Sofort ist man in einer sehr rockigen, lärmenden Klangwelt, also alle schlagen ins Volle, Anthony schreit, Becken, Schläge, verzerrte Gitarren. Natürlich wird es von Flees tollem Fuzzy Bass eingeleitet, das Stück. Also den Bass finde ich hier auch großartig. Also es ist ein Song, in dem Flea wieder absolut dominiert und ganz viel Wunderbares veranstaltet. Aber das Lied ist für mich eine nicht so sehr geglückte Verbindung eben aus diesen Funk-Rock-Elementen, aus diesem Funk-Rock-Modus und dem poppigen Modus. Ich finde den Refrain nicht so stark, also ich mag den ganz gerne, aber ich finde, dass der harmonische Refrain hier, also dass es viele andere Momente auf diesem Album gibt, wo dieses Süßliche, dieses Poppige auf eine sehr viel kraftvollere, effektvollere Weise ausgedrückt wird. Und ich muss sagen, wir haben ja auch schon jetzt über Anthonys Texte häufiger gesprochen und auch häufiger kritisch. Ich habe mit seinen Texten ja häufig kein Problem oder mag sie sogar sehr gerne. Hier allerdings bin ich nicht der größte Freund von diesem Text, also Around the World, ein Lied, in dem er im Grunde davon berichtet, dass er schon überall auf der Welt Sex gehabt hat. Auf Sizilien, in der Schweiz, sogar in Wisconsin. Das ist hier nicht sonderlich gewitzt und so ein bisschen auch willkürlich. Also ne, dass man schon so merkt, okay, die Reime sind jetzt hier so ein bisschen angestrengt zusammengebaut. Ich bin auch kein Fan von seinem Scat-Gesang im letzten Refrain, ne? Also wo er Ding-Dang-Dong-Dong, Ding-Dang-Ding-Dang singt. Die Geschichte geht ja, dass Flees kleine Tochter das so gerne mochte, als sie das bei einer Probe gehört hat, dass sie unbedingt wollte, dass es auch in der Aufnahme dann bleibt und dass sie es deswegen, was ursprünglich als Platzhalter nur gedacht war, dass sie es dann drin gelassen haben, weil Flees Tochter so ein Fan davon war. Das ist natürlich eine ganz liebenswerte Geschichte, aber macht es vielleicht auch nicht so viel besser. Deswegen Around the World, mein Platz 12.
Ja, also natürlich Titel, These, Tempo, Thesen, Temperamente kann er damit nicht mehr moderieren mit diesem Refrain, das muss man sagen. Aber zugleich würde ich dann halt doch sagen, dass ich habe ja gerade durch dieses Ranking immer mehr zu schätzen gelernt, wie wichtig erste Stücke von Alben sind. Und das habe ich auch hier das Gefühl, dass das ähnlich wie, weiß ich nicht, Back in the USSR beim Weißen Album, ein Song, den ich ganz gerne mag, aber den ich jetzt eigentlich so immer eher weiter hinten verortet habe, aber dann habe ich drüber nachgedacht, ah ja, der führt in das Album ein und der verbindet das Album mit dem, was davor war und so. Und das habe ich halt hier das Gefühl auch und ich finde das auf eine ganz okaye Art und Weise. Es ist nicht einer meiner Lieblingssongs des Albums, aber eben bei mir auf Platz 8 gelandet, weil irgendwie alles drin ist. Alles, was man erstmal von den Chili Peppers erwartet, diese Gaga-Lyrics, dieser Funk und dann als erstes Stück so ein bisschen chaotisch, eben nicht so also man denkt nicht so, beginnt eine Hitplatte, das finde ich auch irgendwie schön daran. Ja gut, und textlich ist es eben dieser Freestyle-Modus, der mal funktioniert, mal nicht funktioniert, wie das bei Kiedis halt immer ist. Aber ja, ich finde ihn irgendwie okay. Also von daher Platz 8.
Dann lass uns doch, das wäre mein Vorschlag, Get on Top auf die gemeinsame 13 nehmen. Und I Like Dirt auf die gemeinsame 12.
Ja.
Auf welchem Platz hattest du Purple Stain?
12.
12, okay. Den hatte ich ja höher. Purple Stain war ja meine 8, deswegen würde ich den gerne nochmal zurückhalten. Und Around the World, deine 8, meine 12. Dann können wir den ja vielleicht auch nochmal zurückhalten. Und und machen dann erstmal weiter. Mein Platz 11 ist ein Lied, das immer höher gestiegen ist. Also ich hatte das zwischenzeitlich sogar mal auf meinem Platz 15, ganz am Anfang des Rankings, aber dann ist es immer höher gestiegen. Und es ist ein Lied, das ich früher gar nicht mochte, das früher für mich irgendwie wie ein verzichtbares Stück auf dem Album mir erschien und dessen Qualitäten habe ich jetzt vielleicht sogar erst bei diesem Ranking so richtig erkannt. Ich rede von Savior, einem Lied, das langsamer ist als viele andere auf dem Album, ein bisschen getragen, aber schon durchaus kraftvoll, ein sehr muskulöses, perkussives Schlagzeug, eine sehr verhallte Gitarre, also die dann einen sehr, die dann sehr lange in der Luft bleibt und ausklingt und dem Ganzen etwas so fast Träumerisches oder Meditatives gibt. Im Grunde hat das Lied auch zwei Parts, die sich abwechseln, die hin und her wechseln, also dieser perkussive, druckvolle, getragene Part, mit dem es beginnt und dann etwas sehr filigran gezupft, hohes, auch so ein perkussiver, so Wasserfall-ähnlicher Sound, der kommt, wo dann auch die Gesänge sehr hoch und in einem sehr schönen Call-and-Response-Ding zwischen Anthony und John sind, also wo das Ganze eine große, ja, Wehmut und Romantik und Melancholie bekommt. Vielleicht hätte ich ihn sogar noch höher ranken sollen.
Hättest du.
Ja, nee, gut, dass du es, so wie es gerade klingt, dass du es getan hast. Wo ist Xavier bei dir, Mike?
Bei mir ist Xavier auf Platz 6 tatsächlich, weil für mich schon irgendwie ein Schlüsselsong. Einerseits natürlich, weil es da um Kiedis und, naja, um seinen Vater in gewisser Weise natürlich auch geht. Blackie Dammit, zu dem er gezogen ist, als er 12 war. Und Dammit war Drogendealer und die ganze Sex- und Drogen-Obsession begann quasi da. Und ich finde ihn aber auch musikalisch interessant. Also einmal eben thematisch, weil ja quasi im Zentrum des Rock'n'Roll immer die Frage steht, Papa, warum? Und die wird hier zum Teil zumindest beantwortet. Und zum anderen finde ich diese beiden Parts, dieses Zerbrechliche, was der Refrain teilweise hat, steht in einer schönen Spannung zu dem anderen Teil des Songs. Es hat was Psychedelisches. Ich finde, dieser Song bildet eine Psyche ab und das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise und interessante Art und Weise, eben musikalisch als auch textlich. Ich finde auch den Text tatsächlich zur Abwechslung mal ganz gut und ja, von daher war der für mich, ich hätte ihn vielleicht sogar noch höher setzen können, aber der ist tatsächlich auch hochgewandert mit der Zeit und jetzt auf meinem Platz 6.
Ja, nee, finde ich gut, dass du den höher hast und auch meinen Eindruck nochmal bekräftigst, dass ich ihn vielleicht doch wirklich, wirklich zu niedrig gerankt habe. Ja, einer der stärksten Texte des Albums, auch so schöne, also das beginnt ja mit Dusting Off Your Savior, also den Erlöser entstauben, also ne, da hat man so das Gefühl, jemand irgendwie hat vielleicht eine Jesus-Figur oder eine Buddha-Figur oder so im Wohnzimmer stehen und die hat schon Staub angesetzt und die wird dann wieder ein bisschen zum Glänzen gebracht und poliert und natürlich die metaphorische Qualität, die das Ganze hat, dass es hier ja um den Vater geht, den überlebensgroßen Vater, den Drogendealer der Stars in den 70er Jahren, ne, der seinen minderjährigen Sohn mitgenommen hat zu allen exzessiven Partys und so auch schon im frühesten Alter den Tonfall gesetzt hat für dieses Leben. To celebrate you is greater now that I can, ist eine wunderschöne Zeile, finde ich. Also dich zu preisen, dich zu feiern, ist schöner jetzt, wo ich es wirklich auch kann. Also da muss ich auch sehr denken an, also es ist sicher ein Lied, das sich an den Vater richtet. Man kann das Lied aber auch so verstehen, dass es sich an Hillel Slovak richtet, also den Gründungsgitarristen der Chili Peppers, den engen Freund von Anthony Kiedis, der 1988 eben gestorben ist an seiner Drogensucht, also der ein Drogenpartner auch von Kiedis war, die zusammen Drogen genommen haben, der hat das aber nicht überlebt. Und das ist ein Trauma, das Kiedis Leben geprägt hat und gefärbt hat und ihn ja sein Leben lang begleitet seitdem. Und in einem Lied wie Savior kommt das dann auch durch, ne, die Trauer darüber, ja, die tiefe Traurigkeit, ne, und diese tiefe Traurigkeit und der Tod, der ist auf diesem Album, ich will nicht sagen, er ist allgegenwärtig, weil es sicher Lieder gibt, die dann etwas sehr Diesseitiges haben, wobei man natürlich auch da sagen könnte, ne, so der irgendwie Hedonismus oder der Sex, die Lebensfreude oder so ist dann auch eine Reaktion auf den Tod, auf die Selbstzerstörung. Aber ja, in Savior ist es sicher auf eine fragile, berührende Weise ausgedrückt, wie an wenig anderen Stellen auf dem Album. Deswegen, ja, finde ich es sehr schön, Mike, dass du ihn so weit oben hast. Was wäre bei dir als nächstes?
Platz 10 wäre jetzt dran. Ja, ich glaube, jetzt könnte es zu Problemen kommen, weil es ist ein Song, der das Potenzial für mich hat, ein großer Song zu sein, aber irgendwie scheint sich die Band nicht so richtig entscheiden zu können, ob es nun ein Rocksong sein soll oder eine Ballade, und dann leiert es so ein bisschen vor sich hin und ist für mich so ein bisschen unentschlossen, wie vielleicht auch die Figur, die da singt, oder das Song-Ich sich nicht so ganz entscheiden kann, ob es nun dem Trieb folgen soll oder in die Spiritualität wechseln soll. Der Song heißt Easily.
Ist okay, ist auf meiner 9. Also,
ah, na, Das ist tatsächlich ein Song, der für mich so ein bisschen eben so wankt. Also ich finde, der hätte Potenzial gehabt. Da hätte vielleicht auch der Produzent nochmal eingreifen können, aber das ist ja Rick Rubins Sache eh nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen eine Großchance, die man dann versemmelt hat.
Ich verstehe das. Das geht mir schon ähnlich. Also Easily ist ein Lied, das ich mag, absolut, aber bei dem ich auch das Gefühl habe, das hat noch nicht unbedingt seine finale Form oder bestmögliche Form erreicht. Also es ist ja ein sehr kraftvolles, druckvolles, poppiges Lied, also so die offenen Akkorde, die aber in der leicht verzerrten E-Gitarre, also es ist sehr mächtig, wie es mit den Beckenschlägen und so beginnt, ne, und dann gleich in diese nach vorne drängende Strophe geht. Keith ist hier auch sehr melodisch und auch sehr vielseitig, also hier eine ganze Bandbreite an Melodien, die er vielleicht auch ausprobiert, also vielleicht ist es fast wie noch so in einer Demo-Form, wo noch nicht irgendwie die Melodie gefunden ist und dann verschiedene ausprobiert werden, was das Lied wiederum aber auch ganz, ganz liebenswert macht. Also ich finde, dass Key das hier sehr schöne Momente hat, aber es ist sicher, sicher nicht so dynamisch oder so dramaturgisch, wie es sein könnte. Auch zwischen Strophe und Refrain gibt es jetzt nicht so einen großen Unterschied, sage ich mal. Was ich sehr mag an dem Lied, sind die Gitarren und sind die Soli von Frusciante, die hier ja in der Coda sogar, da sind ja sogar drei oder vier Gitarren, die so um die Wette solieren, aber alle sind halt sehr melodisch minimalistisch, also wie der Minimalismus ja eh kennzeichnend ist für das Gitarrenspiel von Frusciante auf diesem Album, weil er natürlich auch noch sehr gezeichnet war von der Drogensucht der vergangenen Jahre. Also er war allein körperlich, physisch noch gar nicht wieder auf dem Stand der frühen 90er Jahre und spielt auch deswegen so ein bisschen aus der Not heraus hier eine eher minimalistische Gitarre, aus der aber ganz wunderbare melodische Figuren entwickelt. Und hier in Easily, also liebe ich das sehr, wie man dann drei oder vier Gitarren hat, die dann gleichzeitig spielen, aber die alle eben in dieser Einfachheit, diese Einfachheit haben und dann so eine, also fast wie so ein Kanon oder so, also von großer emotionaler Kraft, dann diese sehr fast kindlich einfachen Melodien. Das mag ich sehr. Zugleich, finde ich, hast du mit allem recht, was du über Easily sagst, deswegen auch nur in Anführungszeichen meine 9. Mike, was hältst du sonst davon, wenn wir Easily auf die gemeinsame 11 nehmen?
Mhm.
Und Purple Stain auf die gemeinsame 10?
Wir können auch Around the World auf die 10 nehmen und Purple Stain, wenn er dir so wichtig ist, auf die 9, oder? Also, weil die sind ja quasi im Gleichstand. Die sind beide 8 und 12, glaube ich.
Ah,
also
okay.
Gewesen. Und du ja doch, sagen wir mal, dein Herz doch sehr viel mehr an Purple Stain hängt, würde ich vorschlagen, dass wir Around the World dann einfach auf die 10 nehmen und Purple Stain auf die 9.
Genauso machen wir es. Dann fasse ich mal zusammen, was unser bisheriges Ranking ist. Also wir haben noch zurückgelegt Savior, der vielleicht jetzt auch kommen könnte, aber ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Also Savior noch zurückgelegt, aber wir haben uns geeinigt, unser gemeinsames Ranking von Californication auf Platz 15 Emmett Ramis, 14 Ride on Time, 13 Get on Top, 12 I Like Dirt, 11 Easily, 10 Around the World und 9 Purple Stain.
So sieht's aus.
Ja, im Grunde, also könnte jetzt schon Savior kommen, meine 11, deine 6, also auf der gemeinsamen 8. Dann wiederum haben wir beide ja ausgedrückt, ach, hätten wir den vielleicht noch ein bisschen höher gerankt. Deswegen, ja, lass uns Savior nochmal zurückhalten. Und was ist der Platz, der als nächstes kommt bei dir?
9.
Okay, dann mach du mal weiter, weil bei mir würde jetzt erst 7 als nächstes kommen.
Oh ja, gut. Also tatsächlich auf der 9 bei mir ein Song, der der eben so ein bisschen all das zurücknimmt, was ich eben über Purple Stain gesagt habe, nämlich, dass Anthony Kiedis nicht fähig wäre vielleicht zur Empathie oder dass man ihm die nicht abnimmt. Bei diesem Song nimmt man sie ihm ab, was vielleicht auch daran liegt, dass es nicht seine übliche Art ist, gefühlige Balladen anzugehen, sondern singt tatsächlich so wie sonst nirgendwo auf dem Album und auch die Melodie ist eine, die sich sehr unterscheidet von den anderen auf dem Album. Der Song, den ich meine, ist Porcelain. Ein Song, der von einer jungen Mutter handelt, die Heroinprobleme hat und die Kiedis wohl bei einem seiner Junkie-Treffen, Ex-Junkie-Treffen kennengelernt hat. Und ich finde, seine Stimme hat hier so eine Zerbrechlichkeit, die dem Titel tatsächlich irgendwie auch durchaus nahe kommt. Also eine Porzellanheit vielleicht. Und das finde ich schon sehr toll. Also da habe ich wirklich das Gefühl, da ist so eine Verletzlichkeit drin. Und vielleicht auch, weil er natürlich in gewisser Weise sich selbst oder vielleicht auch seinen Vater oder ganz viel aus oder auch vielleicht Slowak oder so da auch hinein projiziert in diese junge Mutter. Das finde ich gut beobachtet, gleichzeitig auch poetisch und daher bei mir auf Platz 9.
Ja, interessant, dass du ihn nicht höher hast, also weil ich dir zustimme in allem, was du gesagt hast und ich habe ihn auf der 6. Und Porcelain war auch genau das Lied, an das ich gedacht habe, als ich dir vorhin widersprechen wollte, was ne, die Empathie angeht oder Kiedis als sozusagen Sprecher, dem man vielleicht eine, ja, irgendwie aggressivere Heterosexualität oder so immer andichtet oder meint, dass die so, ne, so kennzeichnend ist, was ich so ein bisschen verkomplizieren möchte und wo ich denke, das tut ihm Unrecht, auch wenn er natürlich häufig genug auch sozusagen dem Klischee entspricht. Aber ich würde sagen, es gibt dann eben doch viele dieser brüchigen, empathischen, auch sehr warmherzigen Momente, wie eben auf Porcelain, was ja ein ganz sanftes, ein ganz liebliches Lied ist, ein fast ein Schlaflied, dieser sehr zarte, hohe, liebevolle Gesang, wunderbar mit der Gitarre von John zusammen, eine ja ganz sanfte Gitarre auch, die auch so was Schwebendes hier hat, also die so eine wehmütige Traurigkeit in ihren Melodieläufen hat und dieses, naja, so ein bisschen träumerische, schläfrige dieses Liedes, das kann man ja sicher auch mit der Sediertheit, ne, des Drogenrausches in Verbindung bringen, also dass die Mutter, und das singt Anthony ja auch in seinem, wie ich finde, wunderschönen Text, ne, nodding and melting and fading away, also ein Mensch, der unter dem Einfluss der Droge betäubt ist, der vor sich hin wippt und wegnickt, während aber das Kind auf dem Schoß sitzt, ne? Und es ist ein Lied von großer, ja, wir sagten es schon, von großer Empathie, ne? Und diese traurige und herzzerreißende Situation wird von ihm überhaupt nicht irgendwie moralisierend oder so beschrieben, ne? Also es ist ein Lied, das mit großer Zuneigung diese Frau charakterisiert und diese Mutter, ne? Und es besteht kein Zweifel in diesem Lied, dass die Mutter ihr Kind liebt, ne? Dass es sich hier nicht um eine in Anführungszeichen schlechte Mutter oder so handelt. Und das muss ich sagen, ist etwas, also da fallen mir nicht viele andere Lieder ein, die mit so viel Empathie und so viel Verständnis und so viel Identifikation, ne, über eine junge Frau schreiben, eine junge Mutter schreiben, die sich in einer so traurigen Lebenslage befindet. Also das ist wirklich ein herausragendes Lied, finde ich, und ein für mich überzeugendes Gegenargument gegen diese manchmal auch reflexhaft vorgebrachte Haltung, ne? Bei Kiedis handelte es sich um einen irgendwie Muskelprotz, der nur irgendwie mit seiner Potenz prahlt oder so. Das ist er sicher manchmal auch, aber für mich ist das nicht weniger das, was Kiedis auszeichnet und vielleicht sogar das, was ihn mehr auszeichnet. Deswegen Porcelain bei mir auf der 6.
Dann müssten wir jetzt ja weitermachen mit deiner 7, oder?
Ach so, du hast deine weiteren alle genannt.
Also ja, 8 ist Around the World. Ach, schon wieder. 8 ist Around the World und dann bin ich auch bei der 7, genau wie du.
Okay. Okay, ja, dann kommt meine 7 als nächstes. Ja, ich würde sagen, Savior wird immer wahrscheinlicher, ne, für unseren Platz 8. Aber mal gucken, vielleicht einigen wir uns auf diesen Song. Also wenn du den jetzt auch auf deiner 7 hast, dann könnte da ja die gemeinsame 8 werden.
Ich schätze nicht.
Oh, okay, dann bin ich gespannt. Also meine 7 ist Parallel Universe.
Jesus, Maria und Josef.
Ein Lied, ich meine, ich liebe das Lied. Also wir sind jetzt in einer Sphäre angelangt, wo es nur noch um Lieder geht, die ich liebe. Aber ich liebe eben 6 andere Lieder noch mehr als dieses Lied. Parallel Universe, auch eine Single, die letzte Single des Albums war es, die auch so ein Disco-Beat hat, also wie der, den man zumindest was den Bass angeht, auch so bei Ride on Time so raus hat, also 16. Noten Bass von der Gitarre auch aufgegriffen, also die Gitarre, die hier so schön gedämpft, aber auch mit einem durchs Effektgerät gefiltert, diese 16. Noten aufgreift. Das finde ich alles super. Auch das Schlagzeug, ebenfalls die 16. Noten auf der Hi-Hat, also ein super Groove, ein toll nach vorne drängender Groove. In der Strophe, was den Gesang angeht, noch eher zurückhaltend, ne? Keith ist noch so im so bisschen lieblichen, melodischen Modus, aber im Refrain bricht er dann so richtig aus, krönt sich zum König Kaliforniens und hat was richtig Grandioses und Expressives. Das ist alles toll. Also, ich meine, alles an dem Song ist toll. Es gibt einfach Lieder, die ich mehr mag, ne? Also,
ja, es gibt natürlich viele Songs, die ich lieber mag als diesen Song. Aber nicht auf dieser Platte. Dieser Song ist bei mir auf Platz 1 tatsächlich gelandet.
Wow.
Ja, überraschend, ne? Aber es gibt ja immer, also man gerade als jemand, der so eine Band nur so ab und zu mal hört und jetzt gar nicht so der Fan dieser Band ist, aber es gibt ein Gefühl, was man von so einer Band vielleicht will, wie man von jeder Band irgendwie ein Gefühl hat, was die einlösen soll oder so. Und ich finde, das ist der Song, der das einlöst, was für mich die Chili Peppers sind auf eine Art und Weise. Natürlich ist da das Grandiose drin, aber da ist eben auch natürlich der Bruch drin, dass es sich hier um Paralleluniversen handelt und dass es natürlich auch in gewisser Weise darum geht, was hätte denn sein können? Was hätte denn sein können, wenn diese Band vielleicht sogar zerbrochen wäre? Oder was könnte sein, wenn sie ganz groß wird? Also da ist irgendwie alles drin. Und ich finde diese Gitarre von Frusciante eben teilweise auch eher schwebend und gar nicht so doll rockistisch oder so. Das mag ich daran. Und das Bassspiel ist so melodisch und diese Unruhe, die Kiedis hat in diesem Song, die da aber irgendwie lyrisch auch aufgefangen wird, wo man das Gefühl hat, man versteht diese Unruhe. Was bei vielen anderen Songs dann irgendwo, wenn dann so Freestyle, dann denkt man, es ist eigentlich eher eine Ratlosigkeit. Aber hier ist es tatsächlich eine Suche und gleichzeitig eine Unruhe. Und das finde ich an diesem Song wirklich fantastisch. Es geht natürlich auch so ein bisschen um das Gefühl, neben sich zu stehen, was wahrscheinlich diese Band jahrelang hatte und auf einmal wieder so anzukommen in der eigenen Mitte, das ist auch Teil dieses Songs und deswegen finde ich konzeptionell ein wichtiger Song, aber auch ein mitreißender Song musikalisch und für mich daher der Song, der für mich das, was das Album ist oder was die Peppers sind, für mich am besten abbildet.
Toll, ja, ein überzeugendes, leidenschaftliches Plädoyer für Parallel Universe. Dann würde ich sagen, ist jetzt die Zeit gekommen für Savior, ne, auf der gemeinsamen 8.
Ja.
Das ist anders nicht denkbar. Parallel Universe müssen wir natürlich zurückhalten noch. Porcelain, ja, mal schauen, ob der jetzt, wo war Porcelain bei dir?
Auf der 9.
Auf der 9, okay, meine 6, ja gut, dann wäre jetzt eigentlich Porcelain, ne? Dann müsste Porcelain jetzt auf die 7 kommen. Was kommt denn bei dir als nächstes? Also ich wäre jetzt bei meinem Platz 5 angekommen, wo bist du?
Ja, ich bin bei der 7 jetzt angekommen.
Ah, okay, ja.
Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst. das ist ein Song, der, naja, natürlich schon das Thema des Albums, über das wir eben schon gesprochen haben, vielleicht auch das, was man Überlebensschuld nennen kann, also der Komplex, den Kiedis hat, dadurch, dass Slovak gestorben ist und er überlebt hat, in sich trägt, aber gleichzeitig ein Lied, das ich einfach tatsächlich nicht mehr hören kann. Ich habe es einfach, glaube ich, zu oft gehört und ich finde es dann doch irgendwie nicht so richtig überzeugend im Ganzen. Das heißt Other Side und es ist natürlich dieses dieses melancholisch getragen, melodische einerseits. Es gibt aber auch so eine bollernde, was ist das, eine Bridge oder so, die für mich überhaupt nicht funktioniert. Und eben tatsächlich, es ist sehr eingängig, aber es ist so für mich so das Klischee eines Pepper-Songs irgendwie geworden über die Jahre, wo der Song natürlich gar nichts dafür kann. Aber für mich ist das etwas, was ich, naja, was ich eigentlich nicht mehr, also das habe ich natürlich sofort im Kopf, aber es ist nichts, was mich wirklich, wirklich überzeugt oder was ich gerne höre noch. Also es ist, das hat vielleicht über die Jahre dann einfach, also wenn ich kenne wahrscheinlich so 2, 3 Songs von diesem Album auswendig, sind wahrscheinlich Singles und der ist einer davon, aber ich will nicht mehr, danke.
Ja, es geht mir ähnlich und anders. Also es ist ein Lied, das ich auch natürlich rauf und runter gehört habe und auch das auch eines der Lieder war, das ich kannte, bevor ich dieses Album Californication als Album gehört habe. Also einer der ja großen Songs, also der, was den Bekanntheitsgrad sicher angeht. Es gibt ja auch ein sehr ikonisches Musikvideo dazu, ne, was sich so ein bisschen am deutschen, am Weimarer Expressionismus orientiert, also was so ein bisschen Dr. Caligari mäßig designt ist, was sicher auch dazu beigetragen hat, den Song so ikonisch zu machen. Ich finde, also es geht mir völlig anders mit dem instrumentalen Break, den ich fantastisch finde, den ich wirklich liebe, also wie der hier auf einmal so plötzlich perkussiv, die Toms, Flea wieder melodisch, der das Ganze so ein bisschen nach vorne treibt, während John hier wieder Noten hält. Also man hat die Rhythmusgruppe und man hat diese verzerrte E-Gitarre-Klangkulisse und wie sich das dann, wie dieser Break dann überleitet in den letzten Refrain, wo dann John auf einmal mitsingt und oder mehrfach gedoppelt, gedreifacht mitsingt. Und dieser Backing-Chor von John ist für mich also eine der großen musikalischen Leistungen des Albums. Den finde ich wirklich wunderschön und wie kraftvoll er dann in die Höhen geht. Und natürlich der Text, ne? How long will I slide? Also wie lang noch? Wie lang falle ich noch ins immer wieder gleiche Loch? Wie lang rutsche ich immer noch ab und komme nicht raus aus dieser ewigen, aus diesem ewigen Teufelskreis der Drogensucht. An dem Punkt war Kiedis ja auch immer noch nicht clean. Also John hat es geschafft, der war wieder auf der anderen Seite, on the other side. Aber Anthony noch nicht ganz. Der war in den letzten Zügen seiner Drogensucht. Und das alles, also die Verzweiflung, die Hilflosigkeit, auch die Wut irgendwie darüber, die Ohnmacht, das ist da alles drin. Aber es gibt einige Lieder, die ich noch großartiger finde, die ich noch emotional kraftvoller finde. Deswegen ist Other Side mein Platz 4.
Ha, also für mich ist es das Wild Horses dieser Platte. Ja, Platz 4, okay. Also dann müssten wir das aber dann noch ein bisschen zurückstellen wahrscheinlich.
Was wäre dein nächster Platz, Mike?
5.
Bei mir auch. Bei mir auch die 5. Dann, ja, dann verrat doch, was ist deine 5?
Meine 5 ist ein Song, der vom Titel her anspielt oder anzuspielen scheint auf einen meiner Lieblingscomics, nämlich auf Like a Velvet Glove Cast in Iron von Daniel Klaus. Der Song heißt This Velvet Glove und hat so eine fast Cure-artige Gitarre, dazu noch so eine akustische Gitarre. Ich finde, das ist alles äußerst hübsch musikalisch und feingliedrig auf eine Art, die mir sehr gut gefällt. Der Text ist ein bisschen kryptisch, aber trotzdem finde ich den auch, also finde ich diese Zeilen doch so, dass sie dann doch immer wieder hängen bleiben. Und es ist tatsächlich so ein bisschen der Schatz des Albums für mich. Ein Song, den ich nicht mehr in Erinnerung hatte, von dem ich aber dann so dachte, wow, der ist aber wirklich hübsch. Also wirklich schöner, toller Popsong, wo man sich fragt, warum war das eigentlich keine Single? Ja, This Velvet Glove.
Ist auch meine 5, This Velvet Glove.
Na,
eine fantastische Gitarren-Performance auf diesem Song. Ich mag auch sehr, hier hat man ja auch eine Akustikgitarre, die so ein bisschen, also tief im Mix, aber so als Rhythmusgitarre sehr kraftvoll geklampft, das Ganze auch so ein bisschen nach vorne bringt. Aber dann diese sehr schöne, ja, interessant, Cure-hafte Melodiefigur der Gitarre. Ich habe gar nicht an The Cure gedacht, aber finde ich sehr einleuchtend. in der Strophe dann wunderbar, wie es dann so eine schon eine dezente Funkiness gibt, aber zugleich hat es auch diese sehr melodische Wärme, auch Anthony wieder im sehr lieblichen Modus. Eher kryptischer Text, eine Art Liebeslied, ne, scheint es zu sein. Ich glaube, der Song könnte sogar noch höher sein oder wäre sogar noch höher bei mir, wenn er sich im Refrain nicht so sehr in diese rockige Richtung entwickeln würde. Das ist für mich so der kleine Wermutstropfen, sage ich mal, also ein Lied, das zu den ganz Brillanten zählen könnte, wenn die Bewegung im Refrain nicht, ja, diese recht aggressive, verzerrte, rockige Entwicklung wäre, wobei dann natürlich auch die Bewegung zurück wieder besonders schön ist, ne? Es geht dann ja immer wieder zurück in die romantischere Strophe, das ist alles toll. Ja, Platz 5. This Velvet Glove. Dann ist jetzt die Frage, ob das jetzt bedeutet, dass wir This Velvet Glove auf die gemeinsame 6 nehmen oder ob der die gemeinsame 5 sein muss, wenn er auch in unseren Einzellisten die 5 ist.
Ich würde The Velvet Glove nehmen und dann Other Side.
So machen wir's. Ja. This Velvet Glove auf der gemeinsamen 6 und die gemeinsame 5 Other Side. Was machen wir mit Parallel Universe? Meine 7, deine 1. Da wäre die 4 genau in der Mitte. Also jetzt wäre die Zeit für Parallel Universe gekommen. Was ist dein nächster Platz?
Platz 4.
Platz 4. Okay, bei mir ist Platz 3 als nächstes.
Ja. Ich schätze, dass mein Platz 4, den kann ich jetzt mal nennen, das wird ein kleines Problem, wahrscheinlich dein Platz 1 sein wird, wo wir eben über The Cure geredet haben, die Inspiration für die Gitarre bei diesem Song kommt von einem The Cure-Song, beziehungsweise der Song ist übertrieben, von einem The Cure, naja, Jam oder so, aus der Zeit des dritten The Cure-Albums, Faith, der Carnage Visors The Soundtrack heißt. Nämlich, der Song heißt Californication, das ist der Titeltrack des Albums, und der war lange auf der Kippe, weil sie nicht so richtig, also alle mit dem Text sehr zufrieden waren, ein Text, der natürlich irgendwie Hollywood-Schönheitswahn, globale Vermarktung kalifornischer Träume etc., also quasi das Herz vielleicht des Red Hot Chili Peppers Universum, wenn es neben dem Heroin noch ein Herz gibt, abbildet und den viele toll fanden, aber sie konnten sich musikalisch nicht so richtig finden bei dem Song. Und es gibt, bei YouTube kann man sich einige frühe Versionen des Songs anhören und da merkt man, wie dieser Song nicht ganz zum Ziel kommt. Und dann hat Frusciante halt sehr viel Cure gehört und dann kam ihm diese Idee für diese Gitarre, die tatsächlich den Song nochmal vollkommen auf neue Beine gestellt hat und zu einem, ja, der bekanntesten und populärsten Chili Pepper Songs sicherlich gemacht hat und sogar zum Titel einer Fernsehserie später, also zumindest Californication hieß dann die Serie. Also interessanter, toller Song, auch lyrisch guter Song, bei mir auf der 4.
Ich bin ganz erstaunt, Mike, dass du also über einen Chili Peppers Song sagst, dass der toll ist, dass der lyrisch interessant ist. Und dann ist er nur Platz 4 auf einem Ranking. Also, dass du sogar, also, dass es so eine Vielzahl an Chili Peppers Songs gibt, die du so schätzt, das also überrascht und erfreut mich ungemein.
Das ist das Stockholm-Syndrom, lieber Jan. Ich hab in den letzten 5 Tagen nur die Chili Peppers gehört, was für meinen Algorithmus sehr liederlich ist. Und aber gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass man sich tief in solche Songs reinbegibt. Und Californication ist schon ein Song, der eine gewisse Komplexität hat, auch wenn er für mich eben nicht so überzeugend ist wie Parallel Universe. Aber ich erkenne den Reiz an diesem Stück.
Ich glaube, das ist das Santa Monica-Syndrom in dem Fall.
Ah ja, genau.
Du hast vollkommen recht, Mike. Mein Platz 1 ist Californication. Mhm. Ein wirklich brillantes Lied, in dem alles stimmt. Ein Lied, das fantastisch komponiert ist, sich ganz toll dramaturgisch aufbaut und entwickelt, das so eine Spannung, ein Drama entwickelt. Das Zusammenspiel von Bass und Gitarre von Flea und John ist wirklich unvergleichlich. Also die Figur, das berühmte Thema des Songs, ne, ist ja auch das Zusammenspiel aus Gitarre und Bass, ne? Also man hat John, der eine sehr, sag ich mal, einfache, minimalistische Gitarrenfigur spielt, der im Grunde Akkorde spielt und die Saiten einzeln, und dann hat man Flea, der virtuos melodisch da herumtänzelt, und aus der Verbindung dieser beiden Gitarren entsteht dann halt diese, das Californication-Thema, das ist großartig. Du hast den Text hervorgehoben, den ich auch sehr, sehr liebe, also vielleicht in meinen Augen der beste Text, den Anthony je geschrieben hat. Ein Lied über Kalifornien als Projektionsfläche, als Sehnsuchtsort, auch als global kapitalistisch verwertetes Image, ein amerikanischer Traum, dessen Bilder die ganze Welt prägen. Es gibt die Geschichte, oder Anthony hat mal erzählt, dass die Idee zu dem Song ihm auch gekommen ist, als er gerade auf einer Abenteuerreise in Indonesien war, im Regenwald oder zumindest in einer sehr, sehr remoten Wildnis, wo er dann in einen Ort kam, wo er halt gebrannte CDs und Kassetten der Chili Peppers gefunden hat und T-Shirts mit den Chili Peppers drauf und die Erfahrung gemacht hat, es gibt kein Entkommen von diesen Bildern, ne? Von diesen Bildern, die er selbst auch mitproduziert hat und dem Image, das er selbst auch mit erschaffen hat. Das ist, also ich meine, die Globalisierung ist, Around the World ist auch ein Thema dieses Albums. Und ich finde es einen sehr brillanten Kunstgriff, das dann auch in dieser Wortneuschöpfung Californication einzufangen, also die Kalifornisierung der Welt. Und man hat in dem Wort Californication natürlich auch die Fornication, also ein eher altmodisches Wort, ne, für Geschlechtsverkehr. Also es hat hier auch etwas von Reproduktion, von Sex, aber eher, also Fornication, eher auch etwas Technisches, also etwas Unromantisches. Vielleicht könnte man sogar auch also eine Vergewaltigung oder so hier sehen, ne? Also es ist ja ein sehr brutales Lied auch, ne? Also in seinem Text auch, also wo es darum geht, wie man sich selbst zerstört oder wie man seinen Körper ruiniert, in dem Bedürfnis, irgendwie diesem Ideal der Californication zu entsprechen, ne? Also pay your surgeon very well to break the spell of aging. Also man muss den Chirurgen schon gut bezahlen, um irgendwie den Lauf der Natur, den Lauf der Dinge, den irgendwie zu stoppen, ne? Or is this war you're waging? Also ist es Krieg, den du eigentlich führst, ne? Gegen dich selbst, gegen die Natur, um eben dieser Idee der Californication irgendwie zu entsprechen. Das ist schon wirklich ziemlich, ziemlich brillant, finde ich. Und zugleich ist in der Musik und in dem Text ja auch das Romantische und das, also man versteht ja auch den Reiz dieses Bildes, ne? Man versteht ja auch den Reiz von Kalifornien als Traumort, als Sehnsuchtsort, als Projektionsfläche, der ja auch ganz viel Wahrhaftiges hat. Es ist ja ein unvergleichlich schöner Ort. Und man versteht ja auch, wenn man einmal dort war, versteht man auch, warum man dann als Sänger und Texter und Band dann irgendwie über nichts anderes mehr singen möchte als über Kalifornien und das, was Kalifornien mit einem macht. Und über das wunderschöne Solo habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen von John Frusciante. Also es ist, ja, meine Nummer eins. Ein herausragendes Lied und ein Lied, das wir jetzt erstmal zurückhalten müssen, denn das darf natürlich nicht die gemeinsame Drei sein. Das muss ein bisschen später kommen. Also Parallel Universe will ich festhalten, habe ich auf die gemeinsame Vier getan. Also es gibt, das ist in Ordnung, ne? Das war auch in deinem, in deinem Sinne. Also wir sind bei unserer Top 3, der gemeinsamen Top 3, die muss jetzt noch befüllt werden, aber auf Platz 3 darf nicht Californication kommen, denn der ist meine 1. Das war deine 4, ne?
Richtig.
Hast du deinen Platz 3 schon genannt?
Nein, habe ich noch nicht genannt.
Dann mach das doch jetzt.
Ja, Platz 3 ist quasi, ich glaube sogar, vielleicht sogar der bekannteste Song des Albums, Scar Tissue. Ist bei mir auf Platz 3. Ich wusste es bei dir auf der 2, ne? Aber das ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Ein Song, den ich tatsächlich mag, und ich glaube, es war die erste Single. Jedenfalls, da hat man dann zum ersten Mal gehört, dass John Frusciante wieder da ist und die Chili Peppers auf einmal ganz anders klangen. Vielleicht auch wieder ein bisschen so wie früher, aber gleichzeitig hat es so eine Mellowness, die sie vorher nicht hatten, weswegen man ja auch manchmal sagt, dass Californication das kalifornische Brothers in Arms ist. Jedenfalls ein Song, der sicherlich der schönste Song des Albums, nicht vielleicht der ambitionierteste, da würden wir eben Californication doch vielleicht höher ranken und vielleicht sogar für mich auch Parallel Universe. Aber ja, schon ein Song, ein Signature-Tune für die Red Hot Chili Peppers sicher. Und es geht natürlich, die Narben, die da besungen werden, sind natürlich nicht nur körperliche eines Junkies, sondern sind auch psychische und biografische Narben, die da eine Rolle spielen und die auf dem ganzen Album eine große Rolle spielen. Auch das ist in diesem Song als erster Single schon alles drin.
Ja, du hast ganz richtig vermutet, Scar Tissue, mein Platz 2. Das war auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Californication. Also ich hatte auch mal zwischenzeitlich überlegt, Scar Tissue auf die 1 zu nehmen, aber dann war doch die Ambition und die das Großartige von Californication und die Komposition auch war dann doch knapp vorne. Aber ja, die Gitarrenarbeit von John gehört zu dem Schönsten, was ich je gehört habe. Diese wunderbar warme, wehmütige, auch lässig groovige Gitarre. Was ich bei John so liebe und so herausragend finde und was ich auch bei niemand anderem, bei keinem anderen Gitarristen so gehört hätte, ist diese völlig organische Verbindung aus Rhythmus und Melodie. Also ich finde, er ist sowohl ein sehr rhythmisch-perkussiver Gitarrist und zugleich einer, dessen Melodie-Reichtum unerschöpflich ist. Und das ist vielleicht in Scar Tissue, in diesem Thema so wunderbar zu hören, wie man es nur hören kann. Also es ist zugleich total groovy und rhythmisch und man hört, ne, die ganzen Noten, die er nicht spielt sozusagen, also ne, weil er mit der rechten Hand schlägt er kraftvoll, durchaus kraftvoll in die Gitarre und mit der linken Hand bedeckt er aber die Saiten, die nicht gehört werden sollen, so, ne, sodass man halt immer so ein perkussives Chucken noch so hört, was mit in der Melodie ist. Also das ist, finde ich, ein ganz unvergleichlicher, origineller Sound, der für Frusciante steht, der für die Chili Peppers steht und der für Scar Tissue steht. Anthony hier, ne, im ganz lieblich sanften, hellen, klaren Modus, also könnte nicht weiter entfernt sein von dem prahlerischen Rapper, der er dann manchmal auch ist auf diesem Album, aber hier ist es ein ganz fragiler, heller Gesang im Refrain, natürlich sogar die Kopfstimme, also was er sonst ja nie gemacht hätte, nie gemacht hat, das wird hier auf einmal möglich, also es sind ganz ungeahnte Höhen, ganz ungeahnte Noten, die er hier singt und trifft. Also eine ungeahnte Melodie, Bandbreite, eine Sensibilität, wunderschön. Es gibt ganz, ganz tolle Gitarren-Soli, Slide-Soli, die aber sehr zurückhaltend, sehr mellow, sehr stimmungsvoll sind. Es ist, dieser ganze Song ist eine Mood, ne? Ist wirklich ein Vibe. Herausragend, wir haben jetzt noch gar nicht über die Rhythmusgruppe gesprochen, Bass und Schlagzeug hier natürlich ebenfalls fantastisch, das Zusammenspiel der Band. Ja, was machen wir mit Scar Tissue bloß? Also deine 3, ne? Deine 3, meine 2. Wir müssen Californication noch irgendwie verarzten, war ja meine 1 und deine 4. da kommen wir jetzt wirklich in große Schwierigkeiten. Und also jetzt bleibt nur noch ein Lied übrig, über das wir noch nicht gesprochen haben. Das muss dann dein Platz 2 sein, richtig?
Das ist mein Platz 2 und dein Platz 3. Der Song Road Trippin', über den wir noch nicht gesprochen haben, das wahrscheinlich oder der wahrscheinlich friedlichste Song des Albums, dass die Coda vielleicht auch der Moment, in dem am Ende von all den Wirrnissen, von all den dunklen Seiten, von all dem Sex, von all dem Orgiastischen, von all dem Kulturindustriellen etc. am Ende die Freundschaft überbleibt zwischen drei, vor allem drei Leuten, Anthony Kiedis, Flea und John Frusciante, die auf diesem Song spielen, weil Chad Smith spielt hier nicht mit bei diesem Song, weil es nämlich kein Schlagzeug gibt. Und ein Song, der mich so leicht sogar ein bisschen an Elliott Smith erinnert hat, in seiner Fragilität, die man so nicht erwartet und der eigentlich also den Alltag oder einen Surfing-Trip an den Pacific Coast Highway beschreibt. Und das auf eine, wie ich finde sehr, sehr pittoreske Art und Weise. Und gefällt mir gut. Ist ein Song, der wahrscheinlich so der Song, den ich am ehesten nochmal hören würde, wenn ich dieses Album höre, weil er eben für mich so in der Zeit irgendwie auch so ein bisschen steckt. Also sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem, was ich eben zu der Zeit sonst so gehört habe, als diese Platte rauskam, 1999. Eben eher Songwriter-Musik als Rockmusik.
Der einzige Song, ne, der akustisch ist, der ohne Schlagzeug auskommt, der letzte Song des Albums, also ein schöner, warmer, leicht wehmütiger, melancholischer Schlussakkord, eine Ode an die Freundschaft, ne, an die Band, auch an John, an die Wiedergeburt, also eine Ode an das Surfen, das Leben, ne? Also Surfen auch als Ausdruck von Leben, von der Verbindung mit der Natur, von Harmonie. Es ist ja ein ganz harmonisches Lied, auch in einem Gesang. Also John und Anthony sind hier ganz nah beieinander, deren Stimmen sind ganz nah beieinander, verbinden sich in ganz warmem Wohlklang. Just a Mirror for the Sun finde ich wunderschön, also der Ozean, ein Spiegel der Sonne, deine Augen, ein Spiegel der Sonne, also der Körper, der Mensch ist hier wie der Ozean Teil eines großen Kreislaufs. Es gibt ja auch die Streichersounds, ne, die dem Ganzen dann noch so eine gewisse orchestrale Grandezza geben, die aber überhaupt nicht out of place ist und die das auch nicht irgendwie aufmotzt oder so, sondern die sich ganz auch irgendwie fragil und schön dem das einfach bereichert, dieses Lied. Ja, es ist ein Lied auch der großen Empathie wieder, ne, und der Wärme, der Verletzlichkeit. Eine Transzendenz, auch eine Ode an Kalifornien, also es ist hier, ne, Big Sur wird hier genannt, also man fährt aus L.A. Richtung Norden, man fährt den Highway 1 hoch die ganze Zeit an der Küste entlang und landet irgendwann in Big Sur im wilden Kalifornien, im Kalifornien ohne Menschen, ne, oder im Kalifornien, wo dann nur die wilde Küste ist, der Ozean, die rauen Wellen. Ich habe einen Vorschlag, Mike, und da müsstest du mir ein wenig entgegenkommen, aber vielleicht kannst du das im Spirit der Freundschaft und der Harmonie oder im Angesicht der Tatsache, dass du es hier mit einem lebenslangen Chili Peppers Fan zu tun hast und selbst als durchaus, sag ich mal, Skeptiker. Du bist jetzt Fan geworden, ne? Du hast im Laufe des Hörens, also ja, wir haben schon vom Santa Monica-Syndrom gesprochen.
Ich freue
mich, Mike, dich jetzt in den Zirkel der Brotherhood.
Ich habe mein T-Shirt schon ausgezogen.
Also mein Vorschlag wäre fürs gemeinsame Ranking, dass wir Road Trippin' auf die gemeinsame 3 nehmen. Dass wir Californication auf die gemeinsame 2 nehmen Denn das war ja nicht deine Eins, es war meine Eins, aber es war deine Vier, glaube ich, ne? Also dann die gemeinsame Zwei. Mhm. Und die gemeinsame Eins wäre dann ein Song, den wir beide nicht auf der Eins haben, den ich auf der Zwei habe, der für mich aber nah an der Eins war und den du ja auch sehr weit oben hattest und den du ja auch richtigerweise als Signature-Song der Chili Peppers bezeichnet hast, nämlich Scar Tissue.
Ja, damit kann ich leben, zumal ich Scar Tissue vor ungefähr 1,5 Stunden noch auf Platz 2 hatte und dann nochmal gehört habe und dann ist auf 3 gewandert. Aber ja, also damit kann ich leben.
Dann fasse ich jetzt zusammen unser gemeinsames definitives Ranking von Californication, die 15 Stücke, und das Ranking beginnt so von hinten nach vorne. Platz 15, Emmett Rammes, 14, Ride on Time, 13, Get on Top, 12, I Like Dirt, 11, Easily, 10, Around the World, 9, Purple Stain, 8, Savior, 7, Porcelain, 6, This Velvet Glove, 5, Other Side, 4, Parallel Universe, 3, Road Trippin', 2, Californication und die 1, Scar Tissue.
So soll es sein.
Schreibt mir gerne, wie euer Ranking von Californication aussieht. info@janjekal.de. Schreibt mir gerne Zustimmung, Widerspruch, Kritik, Gedanken. Schreibt mir auch gerne Wünsche für weitere Alben, die wir ranken sollen. Californication war auch ein Vorschlag von euch, über den ich mich natürlich riesig gefreut habe. Also schlagt gern weitere Chili Peppers Alben vor. Dann kann Mike tiefer in seine neu gefundene Liebe dieser, ja, Fab Four könnte man sie eigentlich nennen, ne? Ich glaube, das ist noch nicht
vergeben. Das ist noch nicht vergeben, nee. Das hab auch noch was vor jetzt. Wollte noch surfen gehen. Wir sollten die Sendung beenden.
Ja, wir treffen uns gleich auf dem Wannsee. Und,
oh Gottes Willen. Ja, du weißt, was Heinrich von Kleist am kleinen Wannsee getan hat.
Hätte er mal Californication gehört.
Ja, das wäre dann, da hätte er endgültig den Todesstoß der Sprache gefühlt. Naja, wie auch immer.
Wir werden das Ranking auch in die Playlist aufnehmen. Dann könnt ihr das so nachträglich nachhören oder begleitend hören, wie ihr mögt. Ich bin mir sicher, ihr kennt Californication auch gut, aber vielleicht nicht so in- und auswendig. Und dann habt ihr es in dieser Reihenfolge, wie wir es hier besprochen haben. Also abonniert die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Mike, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.